Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Mit Patrick Garber.
Aha, mein Handy tut also noch, obwohl sein Hersteller Huawei von US-Präsident Trump auf eine schwarze Liste gesetzt worden ist. Der Wirtschaftskrieg zwischen den USA und China hat also auch die digitale Welt erreicht. Darüber und über die Bedeutung der Digitalwirtschaft für China spreche ich nun mit Christine Shi Kupfer. Sie leitet den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft, Medien Chinas beim Mercator Institute for China Studies in Berlin. Hallo Frau Shi Kupfer.
Hallo, schönen guten Tag.
Huawei, zweitgrößter Smartphone-Hersteller der Welt mit Sitz in China, darf nicht mehr mit US-amerikanischen Firmen zusammenarbeiten, so will es ein Dekret von Präsident Trump. Was bedeutet das für Huawei und generell für die Digitalwirtschaft in China, Frau Shi Kupfer?
Ja, also für Huawei oder Huawei, wie sie eigentlich auf Chinesisch genannt werden, ist das natürlich eine ziemliche Katastrophe. Das kann man nicht anders sagen. Und das bedeutet natürlich auch für die Konsumenten von Huawei-Handys, dass sie sich ab einem gewissen Zeitpunkt möglicherweise darauf einstellen müssen, dass eben das Softwaresystem Android nicht mehr mit regelmäßigen Updates versorgt wird. Das ist zum einen ein Sicherheitsproblem, aber zum anderen auch ein Problem dann. Die dazugehörigen Apps würden dann möglicherweise nicht mehr funktionieren. Also das hat, denke ich, für Huawei auch nochmal ganz deutlich gemacht, wie abhängig sie sind von Softwareanbietern Android. Und jetzt ja auch, das ist ja auch eine weitere Folge, auch im Bereich Chips. Das britische Unternehmen ARM hat ja jetzt auch die Zusammenarbeit mit Huawei im Chip-Bereich aufgekündigt. Und das ist natürlich nochmal ein sehr sensibler Bereich, was für Huawei nochmal einen zusätzlichen Rückschritt oder eine zusätzliche Krise auch bedeutet.
Für die USA ist es aber wohl auch nicht so ganz ohne, denn die US-Regierung hat den Bann gegen Huawei inzwischen etwas abgemildert, weil Huawei eben Mikrochips und sonstige Komponenten im Wert von vielen Milliarden Dollar aus den USA bezieht und den amerikanischen Chip-Herstellern dadurch ein wichtiger Kunde abhanden kommt. Ist die chinesische Digitalbranche inzwischen zu groß, als dass sich die USA auf die lange Dauer einen Handelskrieg in diesem Bereich mit den Chinesen erlauben könnten?
Richtig, also ich meine, die Digitalwirtschaft steht ja in gewisser Art und Weise für die gesamte Wirtschaft und auch für die sehr enge Verflechtung zwischen diesen beiden großen Nationen. Es sind jeweils die beiden größten Handelspartner, es sind die beiden größten Wirtschaftsräume der Welt. Wir haben fast 700 Milliarden US-Dollar allein an Handelsvolumen im Warenbereich im letzten Jahr. China ist ja auch ein wichtiger Halter von Devisenreserven der USA. Also es gibt einfach generell eine sehr, sehr enge Verpflichtung. Natürlich ist das gerade im Digitalbereich. Digitalwirtschaft ist in beiden Ländern eine wichtige, eine boomende Branche. Natürlich da der Zugang zu den jeweiligen Märkten, aber natürlich dann auch zu den Zulieferern, zu den Lieferketten ist da enorm wichtig. Und das hat für beide Länder natürlich Verwerfungen dann, zieht Verwerfungen nach sich. Und natürlich, wie gesagt, auch für die Konsumenten auch hier in Europa.
Kann China kontern? Kann die chinesische Regierung Gegenmaßnahmen ergreifen, die den Amerikanern wirklich wehtun würden?
Ja, das ist interessant. Das wird auch in China durchaus kontrovers diskutiert. Das Erste, was einem da einfällt, sind natürlich die seltenen Erden. Da beliefert China, glaube ich, mit bis zu 80% die USA, also 70-80% sind es, glaube ich, bezieht die USA an seltenen Erden aus China. Und das wird auch unter chinesischen Experten, unter chinesischen IT-Bloggern diskutiert. Allerdings wird auch dann von anderer Seite gewarnt, dass das eben auch wieder eine weitere Eskalation nach sich ziehen könnte und dass die USA ja auch dabei ist, in dem Bereich sich zu diversifizieren und dass es also auch nicht eigentlich im Interesse Chinas unbedingt wäre, jetzt da so hart zurückzuschießen, weil letzten Endes auch in Frage gestellt wird innerhalb Chinas, ob das wirklich ausreichend ist, da doch die Abhängigkeit aktuell doch sehr viel stärker noch von China gegenüber den USA gesehen wird.
Ihr Institut, Frau Shi Kupfer, gehört weltweit zu den größten unabhängigen Forschungseinrichtungen, die sich mit China befassen. Und Sie haben kürzlich eine Studie herausgebracht mit dem Titel Chinas digitaler Aufstieg. Darin geht es nicht nur um Huawei, sondern um die gesamte Informations- und Kommunikationsbranche in China. Wie weit sind die Chinesen bei diesen Zukunftstechnologien allgemein?
Also das ist natürlich je nach Technologie sehr unterschiedlich und es ist auch gar nicht so leicht, sich da ein genaues Bild zu verschaffen. Was wir natürlich sehr gut sehen können, sind die Ambitionen, die enorm langfristigen, auch mit großzügigen staatlichen Mitteln ausgestatteten Pläne im Bereich 5G, im Bereich Quantum, im Bereich künstliche Intelligenz und damit verknüpft dann auch medial immer sehr stark herausgestellte sogenannte Leuchtturmprojekte. Wir wollen jetzt den größten Quantumcomputer bauen oder wir haben die meisten 5G-Teststrecken über die längste Entfernung durchgeführt. Und natürlich ist da auch was dran von diesem enormen Fortschritt, also der mit diesen Ambitionen natürlich auch einherkommt. Wenn man sich Patententwicklung anschaut im Bereich künstliche Intelligenz, da ist China jetzt sehr Kopf an Kopf mit den USA. Auch wenn man sich jetzt den Bereich Standardisierung anschaut, gerade im 5G-Bereich oder auch Internet der Dinge. Da hat China sehr strategisch ja jetzt auch in den letzten Jahren in den internationalen Standardisierungsgremien wirklich auch personell mit Ressourcen reingearbeitet und hat da auch einige internationale Standards setzen können. Also kurzum, sie sind sehr ambitioniert, sie stecken ein enormes Geld rein, sie sind sehr schnell, sie versuchen eben über Standards und über Marktanteile da auch ganz klar zunehmend global auch ihre Wirkkraft zu entfalten. Aber natürlich hat China, die Volksrepublik, auch schon noch enorme Schwächen in einzelnen Bereichen. Also gerade die Abhängigkeit im Chip-Bereich ist sicherlich für all diese Technologien sehr gravierend. Auch in China wird immer wieder diskutiert, ob eine sehr stark staatlich top-down gelenkte Innovationspolitik nur wirklich nachhaltige und auch breite Effekte erzielt, dass wirklich auch Qualität mittelfristig produziert wird und eben nicht nur diese großen Prestigeprojekte. Also das ist nach wie vor ein sehr komplexes Bild, aber ich glaube auf jeden Fall hier auch in Europa müssen wir das sehr ernst nehmen, dass China da eben sehr schnell und auch in einzelnen Bereichen eben auch zunehmend erfolgreich agiert. Gerade im Vergleich zu Europa, man muss ganz klar sagen, wenn wir auf uns selbst schauen, dass wir da einfach zu lange geschlafen haben und jetzt auch in eine Situation kommen, wo wir in Abhängigkeit geraten sind von den USA bzw. China.
Darauf kommen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal bei dem von Ihnen schon angesprochenen 5G, also dem neuen Mobilfunkstandard der fünften Generation. Um den einzuführen, braucht es ja eine neue Netzwerktechnik und da ist Huawei einer der führenden Anbieter, was aber etliche westliche Regierungen für ihre Netze nicht wollen, allen voran die USA. Kann man überhaupt ein 5G-Netz aufbauen ohne die Chinesen?
Also bei aller Euphorie oder beziehungsweise bei aller Sorge muss man ja fast sagen, natürlich viel mehr in Bezug auf Huawei oder Huawei, das ist die europäisierte Aussprache übrigens, auch um es sozusagen Westlern leichter zu machen, haben wir natürlich gerade in dem Bereich schon auch mit Ericsson und mit Nokia zwei gewichtige Player, gerade wenn die sich noch sicherlich stärker zusammentun würden. Das ist ja auch eine Debatte, die jetzt geführt wird, ob man in einzelnen Technologien Konsortien bildet, europaweit. Aber das sind durchaus Player, die mithalten können. Es ist auch interessant, wenn man nach China selbst reinschaut, hat Huawei kaum, oder ich glaube gar keine sogar, haben wir gefunden, wenn nur wirklich sehr wenige 5G-Verträge unterzeichnen können. Also es ist auch interessant, dass da chinesische Carrier, also Telekommunikationsunternehmen, durchaus auch mit Ericsson und Nokia zusammenarbeiten. Was natürlich auch so ein bisschen die Frage aufwirft, warum hat das jetzt preisliche Gründe dann in China oder hat das vielleicht doch auch Qualitätsgründe? Auch da gibt es unter chinesischen IT-Experten und Bloggern durchaus Diskussionen drüber, die natürlich sagen, klar, Huawei ist dort führend, sie haben viel gemacht, sie sind technisch durchaus gut, aber auch nicht so, dass sie jetzt sozusagen meilenweit den anderen Anbietern eben Ericsson und Nokia offensichtlich überlegen sind. Also das darf man auch nicht vergessen bei aller Dynamik, die Huawei natürlich auch über den Preis hier in Europa zumindest entfaltet, haben wir gerade in dem Bereich durchaus auch Alternativen, über die man sehr ernsthaft nachdenken sollte.
Mhm. Bei den Vorbehalten gegen Huawei, ich versuche jetzt die Aussprache langsam zu lernen, bei diesen Vorbehalten gegen Huawei als Ausrüster für 5G, die ja nicht nur in den USA vorhanden sind, da geht es um mögliche Spionage, also dass in der Netzwerktechnik Made in China Hintertüren eingebaut sein könnten, durch die chinesische Sicherheitsdienste Informationen abschöpfen können. Ist da was dran?
Also letztendlich muss man ganz klar sagen, absolute Sicherheit gibt es nicht. Gibt es natürlich mit keinem Anbieter in der Hinsicht. Aber bei Huawei, weil es ein chinesisches Unternehmen ist und auch ein Unternehmen, was eben sehr, sehr staatsnah geführt wird und sehr stark auch mit dem Parteistaat verflochten ist, auch wenn Huawei ja selbst sagt, dass sie eher Eigentümer oder anteilsmäßig sozusagen geführt sind. Das hat sich aber als nicht korrekt erwiesen. Ich glaube, aus meiner Sicht ist das eine ist das Sicherheitsproblem. Wie gesagt, das betrifft aber aus meiner Sicht nicht nur Huawei. Dann müsste man natürlich auch, wenn man über US-Anbieter nachdenken würde, die es jetzt in dem Fall nicht gibt, aber nicht so prominent, aber generell in Bezug auf Firmen natürlich auch das thematisieren. Aber bei Huawei ist, glaube ich, viel wichtiger, dass es letztendlich natürlich eine politische Vertrauensfrage ist, weil sie zusätzlich zu der technischen Seite der Sicherheitsfrage ja in Bezug auf China gesetzlich die Möglichkeit haben, über das sogenannte Gesetz für nationale Sicherheit eben Unternehmen zu zwingen, im Falle von nationaler Sicherheit, was in China noch sehr viel breiter definiert ist als in den USA. Also da fällt auch so etwas wie nachhaltige Entwicklung oder soziale Stabilität darunter, dass eben da Unternehmen gezwungen werden könnten, Daten auch aus dem Ausland von ausländischen Nutzern an die chinesische Regierung, an den Parteistaat zu übergeben. Und das ist sicherlich etwas, was Huawei eben aufgrund des politischen Systems, was damit verbunden ist, auch nochmal besonders macht oder auch zu einer wirklich besonderen Sicherheitsherausforderung für andere Länder.
Sie schreiben in Ihrer Studie, China habe eine ausgeklügelte Strategie zur Digitalisierung, die maßgeblich von der Kommunistischen Partei vorangetrieben werde. Was ist das Ziel der chinesischen Führung, wenn sie auch so viel Geld in die Hand nimmt für die Digitalwirtschaft? Geht es darum, bei den Zukunftstechnologien auf Weltniveau zu kommen oder geht es vielleicht auch noch um mehr?
Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, eben die Zukunftstechnologien jetzt zu nutzen, um in der Tat auch einen globalen Machtanspruch geltend zu machen. Man hat gesehen, dass man jetzt in den, sag ich mal, traditionellen Industrien im Bereich der Produktion, dass man da nicht mehr so eine Chance hat, weil da eben dann europäische oder auch amerikanische Anbieter führend sind. Aber jetzt durch wirklich eben, wie Sie gesagt haben, enorme Investitionen, aber auch durch einfach eine Geschwindigkeit, dadurch, dass Ressourcen gebündelt und gelenkt werden können von diesem Parteistaat, erhofft man sich genau das, also dass man eben auch die eigenen Standards dann global auch entlang der Seidenstraßeninitiative, da gibt es ja auch eine digitale Seidenstraßeninitiative.
Also dieses große Infrastrukturprojekt, das die chinesische Regierung so im Bereich Straßen, Häfen bauen, Kommunikationsnetze entwickeln, angeschoben hat.
Richtig, genau. Und das hat sozusagen auch eine digitale Komponente. Da geht es dann eben auch um den Bau nicht nur von Straßen, sondern von kritischen Infrastrukturen, von Datenzentren. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt, diese internationale Seite, aber natürlich auch im eigenen Land die Wirtschaft anzukurbeln, neues Wachstum zu generieren durch Digitalwirtschaft, die also jetzt vom Umfang her schon, es gibt Zahlen, bis zu ein Drittel des chinesischen BIP-Wachstums ausmachen soll jetzt in den letzten Jahren und natürlich dadurch auch die alten maroden Industrien, die Staatsunternehmen sozusagen abzugraden, ans Internet anzuschließen. Da schaut man ja auch sehr nach Deutschland, dieses ganze Thema Industrie 4.0, also dass man da eine Digitalisierung auch nutzt, um eben das produzierende Gewerbe doch auch etwas effizienter und auch wettbewerbsfähiger zu machen. Und der dritte Aspekt, wenn ich das noch kurz anreißen darf, das können wir nochmal vertiefen, geht es natürlich auch um eine gesellschaftliche Kontrolle, um eine, so wie die chinesische Regierung sagt, Durchsetzung von Gesetzen. Das sogenannte soziale Bonitätssystem ist eben dann auch mithilfe von Big Data und von Überwachungstechnologien dazu gedacht, wie die chinesische Regierung sagt, ein gesetzestreues Verhalten zu fördern, aber wie man ganz klar auch sagen muss, eben auch politisch konformes Verhalten von Bürgern und auch von Unternehmen zu schaffen.
Deutschlandfunk Kultur. Tacheles. Überall, wo es Podcasts gibt. Und in der DLF Audiothek.
Und ich spreche heute mit Christine Schikupfer vom Mercator Institute for China Studies. Sie leitet dort den Forschungsbereich Politik, Gesellschaft, Medien. Frau Schikupfer, was Sie gerade angesprochen haben, das betrifft ja den Bereich Datenschutz, Datensicherheit. Damit ist es in China bekanntlich nicht weit her. Der Staat beobachtet das Treiben seiner Bürger im Cyberspace und auch durch Überwachungskameras mit Gesichtserkennung im realen Leben sehr genau und sammelt gewaltige Mengen an Daten. Dieser digitale Überwachungsstaat, der da in China implementiert wird, könnte der auch ein Exportschlager werden, so wie Handys und Netzwerkausrüstung jetzt?
Der ist teilweise sogar schon ein Exportschlager, ist vielleicht zu viel gesagt, aber zumindest ein Exportprodukt. Man exportiert also schon gezielt vor allen Dingen nach Afrika. Es gab ein Abkommen mit der nigerianischen Regierung beispielsweise, Kameras aufzustellen, also Facial Recognition voranzutreiben.
Also auch mit
genau, vielen Dank, Gesichtserkennung voranzutreiben. Es werden auch Kooperationen ausgelotet im Mittleren Osten, auch in Zentralasien, auch in Lateinamerika. Also gerade dieser Aspekt eben Gesichtserkennung ist etwas, was man bewusst auch ins Ausland exportiert, auch mit dem Hintergedanken, um die eigenen Unternehmen dadurch wettbewerbsfähiger zu machen, weil man ja auch selber nochmal durch so eine Kooperation neue Daten bekommt, also andere Phänotypen, andere Gesichter und das natürlich dann auch wieder nutzen kann, diese Erfahrung, um dann die eigenen Unternehmen sozusagen auch global noch einflussreicher und wettbewerbsfähiger zu machen.
Diese Unmengen von Daten, die chinesische Behörden über ihre Bürger, aber auch über Unternehmen sammeln, die sollen einmal in dieses von Ihnen schon erwähnte sogenannte gesellschaftliche Bonitätssystem einfließen. Das heißt, wenn ich das richtig verstanden habe, aufgrund dieser Daten wird das Verhalten von Menschen und auch von Firmen bewertet und je nachdem, wie gut es der Führung passt, mit Vergünstigungen belohnt oder auch mit Sanktionen bestraft. Klingt gruselig, aber ist ja erstmal ein innerchinesisches Phänomen, oder?
Das ist natürlich zunächst mal ein innerchinesisches Phänomen, das ist richtig. Allerdings ist vorgesehen und das wird ja teilweise auch implementiert, das ist noch kein in sich geschlossenes System. Das muss man sicherlich auch noch abwarten, wie die einzelnen Komponenten da zusammenfinden. Aber kurz gesagt, beispielsweise der Bereich von schwarzen Listen, sozusagen für Unternehmen, die ihre Steuererklärung zu spät einreichen oder gar nicht einreichen oder die auch bei Lizenzen oder bei Umweltauflagen gegen Gesetze verstoßen haben, das ist auch etwas, was ausländische Unternehmen genauso betrifft. Da kann man natürlich sagen, das ist ja im Prinzip gut, wenn dadurch sozusagen gesetzeskonformes und letztendlich ja auch förderliches Verhalten damit stärker durchgesetzt wird. Allerdings hat das auch immer, und das sehen wir im Moment nur in Ansätzen, eine politische Komponente. Da geht es dann schon auch darum, wer wann welcher Manager Äußerungen getroffen hat, die sozusagen als förderlich für China empfunden werden oder eher als Beleidigung der Gefühle der chinesischen Bevölkerung. Also wir hatten solche Vorfälle im ganz Kleinen jetzt eher mit chinesischen, aber auch mit asiatischen Managern. Das ist noch, wie gesagt, sehr im Pilotstadium, aber natürlich ist es nicht völlig auszuschließen, dass das auch etwas ist, was dann auf ausländische Manager und CEOs übertragen werden. Oder wenn Kategorien, die dann eben sehr dehnbar sind, wie sozusagen Beitrag zur sozialen Stabilität oder zur nachhaltigen Entwicklung im nationalen Interesse, das sind ja dann oft sehr dehnbare Kategorien, die natürlich auch benutzt werden können, wenn man jemanden politisch ausschalten möchte oder kalt stellen möchte, kann man das dann möglicherweise auch nutzen, um da jemanden abzustrafen.
Also wenn wir das mal zusammennehmen, das Streben nach technologischer Führerschaft, auch was Sie ja schon angesprochen haben, danach mitzusprechen bei der Normsetzung, also was technische Normen und Standards angeht, international und auch diese Überwachungsmechanismen, ist Chinas ambitionierte Digitalstrategie also eine Bedrohung für den Rest der Welt, so wie die US-Regierung das behauptet? Oder kann es eine Bedrohung werden?
Es kann eine Bedrohung werden. Das hängt sicherlich sehr stark davon ab, wie sich China auch innenpolitisch weiterentwickelt. Was natürlich teilweise auch jetzt mit den Auseinandersetzungen mit den USA zu tun hat. Aber natürlich muss man sagen, auf der einen Seite, wenn chinesische Unternehmen wirklich qualitativ hochwertige Lösungen anbieten, auch gerade im Konsumentenbereich, oder wenn chinesische Forschungsinstitute kooperieren und auch sozusagen transparent und eben nachhaltig auch was Datenschutz, Datensicherheit angeht, mit ausländischen Universitäten kooperieren, ist das sicherlich was, wo auch beide Seiten von profitieren können. Man kann sicherlich in dem Bereich von China auch sehr, sehr viel lernen. Aber es hängt eben sehr stark davon ab, wie das sozusagen jetzt politisch auch genutzt wird, beziehungsweise wie sehr es dann auch auf den einzelnen Ebenen die Bereitschaft gibt, sich auch an Spielregeln zu halten, die eben aus unserer Sicht und teilweise auch aus chinesischer Sicht, aus unternehmerischer Sicht oder auch aus Sicht von Konsumenten eben wichtig sind, um das nachhaltig und transparent zu gestalten und nicht eben einen einseitigen Technologieabfluss zu haben oder einen unethischen Umgang mit Forschungsdaten. Also das muss nicht per se eine Bedrohung sein, aber wenn es natürlich in ein, ich sag mal, nationalistisches, vielleicht auch eher militärisch geprägtes Fahrwasser gerät, jetzt auch gerade durch die Auseinandersetzung mit in den USA sozusagen als Zeichen von nationaler Stärke und unabhängig eher sehr aggressiv genutzt wird und weniger kooperativ auch verstanden wird, dann ist es natürlich schon eine sehr ernsthafte Herausforderung beziehungsweise potenziell auch eine Bedrohung für die Welt.
Weil Sie sagten militärisch, gibt es da auch eine militärische Komponente bei diesem chinesischen digitalen Aufrüstungs- oder zumindest Intensivierungsprogramm?
Die gibt es natürlich auch vor allen Dingen in den USA, die sehr enge Verpflichtung, also Stichwort zivile, militärische Integration. Das fängt an bei Forschungskooperationen zwischen Verteidigungsuniversitäten in China, teilweise auch von Unternehmen, die eben Aufträge oder auch Patente, die dann offengelegt worden sind, von Seiten des Militärs bekommen haben, um dort weiter dran zu arbeiten. Also viele dieser neuen Technologien, denken wir an Quantumverschlüsselung beispielsweise, auch an Sensorik, künstliche Intelligenz, ganz klar, haben eine militärische Komponente, die China natürlich auch vorantreibt und nutzt. Und das ist natürlich etwas, was man auch immer im Hinterkopf haben muss, wenn man beispielsweise sich entschließt, im Bereich jetzt von KI, künstlicher Intelligenz oder Quantum oder anderen Technologien mit China zu kooperieren. Aber das ist etwas in der Tat, was auch eine durchaus gewichtige militärische Komponente hat.
Sie haben, Frau Schikupfer, Ihre Studie über Chinas digitalen Aufstieg mit dem Untertitel versehen: Herausforderungen für Europa. Was sind die Herausforderungen für Europa? Ein bisschen haben wir es ja schon angesprochen.
Ich glaube, es sind vor allen Dingen drei Herausforderungen. Zum einen auf einer wettbewerbspolitischen Ebene. Chinesische Firmen kommen nach Europa, investieren hier, versuchen eben Marktanteile sich zu sichern, was an sich, wie gesagt, ja kein Problem ist, begrüßenswert ist, aber es ist eben ein unfairer Wettbewerb. Es ist ein Wettbewerb, der stark subventioniert wird aus China heraus, eben was sich auch preislich abbildet, was sich auch durch bestimmte nicht monetäre Unterstützung, aber einfach in der gezielten Zuweisung von Marktsegmenten in China dann für chinesische Unternehmen niederschlägt, die sie dann eben nutzen können, um Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die sie dann hier in Europa anbieten können. Und natürlich haben wir auch die mangelnde Reziprozität. Das haben wir in vielen wirtschaftlichen Kontexten mit China, dass eben europäische oder auch amerikanische Unternehmen nicht adäquat eben in diesem digitalen Bereich in China investieren und aktiv werden können. Also wir haben die erste Herausforderung im Bereich des unfairen Wettbewerbs. Dann haben wir eine zweite Herausforderung im Bereich Datensicherheit. Da gehört Spionage dazu. Da gehört aber natürlich auch so etwas wie Schutz von privaten Daten, von Konsumenten dazu, wenn chinesische Unternehmen hier auch eben Nutzerdaten von europäischen Konsumenten sammeln. Was passiert dann mit denen? Es gibt ja keinen adäquaten Datenschutz wie hier bei uns in Europa, in China. Diese Daten werden aber von chinesischen Unternehmen zurückgeführt. Also was passiert damit? Und dann haben wir eine dritte Herausforderung, die praktisch so umarmt das alles, sag ich mal. Das ist letztendlich eine ideologische Herausforderung. Es geht eben um unterschiedliche Vorstellungen dann auch im ethischen Bereich, wie man mit Daten umgeht, wie man aber auch Transparenz definiert, was Rechtsstaatlichkeit bedeutet, was Pluralismus bedeutet, welche Akteure wie in Entscheidungsprozesse einbezogen werden und ja, wie transparent letztendlich auch politische Entscheidungen gemacht werden und wie kritisch auch berichtet werden kann über Unternehmensaktivitäten. Also das ist dann wirklich der sogenannte systemische Wettbewerb, der ja auch von europäischer Seite angesprochen worden ist, dann letztendlich nicht nur im wirtschaftlichen, sondern auch im politischen Bereich.
Und wie sollte sich die EU aufstellen, um diesen Herausforderungen, die ja alle irgendwie miteinander zusammenhängen, zu begegnen?
Ich glaube, wir müssen dreierlei machen. Wir müssen ganz grob gesagt einerseits natürlich hier uns in Europa selber stärker aufstellen. Wir müssen aktiver Industrien oder auch Firmenkonsortien fördern. Wir müssen sicherlich auch Dinge weiterverfolgen, die ja schon angelaufen sind. Der digitale einheitliche Markt, auch eine stärkere Zusammenarbeit im Bereich Cybersecurity, beispielsweise auch Stichwort Investment Screening, also eine gezieltere Absprache und auch ein etwas verbindlicheres, dann genaueres Untersuchen von chinesischen Investitionen im Digitalbereich. Dann zum Zweiten, denke ich, müssen wir auch hinschauen, wo wir mit anderen Ländern außerhalb Europas uns noch stärker absprechen und auch kooperieren können, sei es mit den USA, sei es aber auch mit Japan und Korea, mit denen ja auch die EU jetzt engere Beziehungen im Bereich Cyber beispielsweise oder auch Datenverkehr jetzt eingehen will, natürlich auch im Forschungsbereich AI, künstliche Intelligenz, da sind sicherlich Japan und Korea auch wichtige Ansprechpartner. Ja, und im Dritten dann letztendlich eine dritte Komponente dieser europäischen Antwort, natürlich schon auch schauen, wo man gezielt mit chinesischen Akteuren kooperieren kann, damit auch nicht in China gerade jetzt auch innerhalb, ich sag mal, der breiteren Eliten, auch innerhalb der Privatunternehmer, auch innerhalb von jungen Chinesen, die als Talente ja auch interessant sind für europäische Unternehmen, nicht der Eindruck entsteht, es geht jetzt generell gegen alles, was chinesisch ist, oder es geht nur pauschal darum, sozusagen alles zurückzuweisen und abzublocken, was aus China kommt. Ich glaube, da muss dann auch ein klares Signal gesetzt werden, ja, wir wollen kooperieren in einzelnen Bereichen, aber zu gewissen Spielregeln, die eben für eine gewisse Nachhaltigkeit und Transparenz dann eben auch im Bereich künstliche Intelligenz, Standards, Internet der Dinge stehen. Ich glaube, das ist auch ein ganz wichtiges Signal, da gerade chinesische Akteure, wenn wir jetzt China nicht nur als kommunistische Partei denken, und das sollten wir nicht tun, aber dass man da auch ein Signal setzt, wir möchten kooperieren, auch von eurer Expertise profitieren, aber eben zu Bedingungen, von denen wir denken, dass sie für beide Seiten eine Garantie sind, dass es eben eine konstruktive Zusammenarbeit ist.
Sie haben jetzt bei der Rede über Europa die ganze Zeit wir gesagt. Gibt es denn eine Wir-China-Politik der Europäischen Union oder gibt es ganz verschiedene China-Politiken der einzelnen Mitgliedsländer?
Ja, das ist natürlich genau die richtige und wichtige Frage. Ich würde mal sagen, es gibt Versuche und es ist ja in der letzten Zeit schon auch einiges passiert, sowohl jetzt auf der Ebene der Institutionen. Die Europäische Kommission hat ja nochmal im März ein Grundsatzpapier mit Empfehlungen vorgelegt. Jetzt auch natürlich bei der so wichtigen Abstimmung von 5G. Klar ist das dann auch letztendlich wieder Ländersache. Da ist ja jetzt die Aufforderung sozusagen bis Frühsommer und dann endgültig bis Herbst eben. Jedes Land soll dort Vorschläge, Empfehlungen zurückspiegeln in die Institutionen, wie sie gedenkt, jetzt mit dieser 5G-Huawei-Herausforderung umzugehen. Also auf institutioneller Ebene ist sicherlich, denke ich, einiges passiert, auch gerade im Bereich Cyber, auch einfach das Bewusstsein, dass es letztendlich nur gemeinsam geht. Aber natürlich wünscht man sich da als Europäer, deswegen sage ich auch wir, dass es da mehr solche Initiativen gibt und vielleicht auch, natürlich ist es auch nicht immer einfach, aber vielleicht schon auch zunächst mal bilaterale oder trilaterale Initiativen von Deutschland und Frankreich beispielsweise, wo ja das auch angedacht wird, dass es eben Forschungszentren in einzelnen Technologien gibt, die dann einfach von der Größe her ganz andere Projekte aufsetzen können. Oder der Ruf, wir brauchen eigentlich einen Airbus im Daten- oder im Digitalbereich, einfach ein Unternehmen auf europäischer Ebene, das mit den chinesischen Akteuren dann mithalten kann. Da kommen wir natürlich wieder hier bei uns intern in den Bereich von Monopol und Wettbewerbsverzerrung. Aber ich glaube, das sind auch Dinge, die wir hier nochmal in Europa überdenken müssen. Also dann immer pauschal zu sagen, ja, das können wir nicht erlauben, das schafft ein Marktmonopol. Ja, auf der anderen Seite brauchen wir aber gewichtigere Player, wenn wir jetzt wirklich mit chinesischen oder auch amerikanischen Unternehmen da mithalten wollen. Also ich glaube, da ist schon einiges auf den Weg gekommen. Natürlich war jetzt Huawei da auch ein Weckruf, denke ich, für viele europäische Länder, auch für die Institutionen. Und es ist eigentlich zu hoffen, dass diese Dynamik, dass diese, glaube ich, zumindest jetzt doch Erkenntnis, wir müssen da jetzt dringend was tun, dass sich das jetzt auch noch mehr und mehr in konkreten Initiativen niederschlägt.
Christin Schie-Kupfer vom Mercator Institute for China Studies, haben Sie vielen Dank für das Gespräch.